Sie hören eine Sendung von DRS2.
Sie hören DRS2, willkommen bei Kontext. Klagen füllt nicht den Magen, weiß ein altes Sprichwort. Und wir wissen es eigentlich auch. Und doch klagen, klönen, schimpfen, lästern und jammern wir oft, was das Zeug hält. Themen finden sich ja immer. Das Wetter, die Arbeit, die Jungen, die Alten, die anderen, der Stress. Offenbar tut es gut, mit sich und den anderen und der Welt nicht immer und nicht ganz im Reinen zu sein. Der Schweizer Psychoanalytiker Markus Fäh schätzt die entlastende Funktion des Lamentos und hat trotzdem ein Buch geschrieben mit dem Imperativ Schluss mit dem Jammern. Cornelia Krassis hat ihn in seiner Praxis besucht und gefragt, ob es denn heute schon Grund zum Klagen gab.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Gleich wenn ich aufstehe, jammere ich immer über den grauen Tag, über irgendein kleines Gebrechen und natürlich über, ich habe viel zu viel Arbeit im Moment, ist klar.
Obwohl oder gerade weil Markus Fäh zugibt, selbst ein Jammerlappen zu sein, hat er ein Buch zum Thema geschrieben. Es heißt verheißungsvoll Schluss mit Jammern und das Leben kommt von selbst. Erschienen ist es im Zietglocke Verlag. Seine Streitschrift ist eine humorvolle und geistreiche Nacherziehung in Sachen Lebenstüchtigkeit. Aber kommt Fäh nicht in des Teufels Küche, wenn er in ein Buch gegen das Jammern über das Jammern klagt. Ein Lamento über das Lamento.
Na gut, das ist natürlich gleich eine der Ironien des Buchs, die Sie gleich bemerkt haben. Worüber können Therapeuten klagen? Sie können darüber klagen, dass Patienten bei Ihnen immer klagen. Ne? Und ich versuche das in meinem Buch so zu wenden, dass ich einen Ausweg aufzeige. Also das sage ich auch in meinem Buch, dass Klagen an und für sich ja nichts Schlechtes ist. Oder im Gegenteil, es kann sehr befreiend, es kann sogar lustvoll sein, wenn man es auf eine ironische Weise übertreibt, aber eben man muss irgendwo den Punkt finden, indem man es in etwas Kreatives wendet. Und das versuche ich auch mit diesem Buch. Sozusagen ist das Buch der Schlusspunkt oder ein Einschnitt in meiner eigenen Jammerkarriere.
Ein Einschnitt in der eigenen Jammerkarriere, das ist ein offenes Wort des Autoren, Psychoanalytikers, Paartherapeuten, Supervisoren und Organisationsentwicklers Fäh. Wie kommt es denn zu Markus Fähs Jammerkarriere?
Ja, also da ich auch eine familienbedingt und herkunftsbedingt eine starke melancholische Seite habe, ist mir das Jammern sehr vertraut. Und da würde ich schon sagen, als ich in meinem eigenen Prozess einen gewissen Punkt erreicht habe, hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich genügend Abstand zum Jammern, jetzt kann ich auch mal über das Jammern schreiben.
Damit haben Sie eigentlich schon gesagt, wie es zu dem Buch kam, da ist viel Eigenleben dabei. Sie haben schon gesagt, dass Jammern kann lustvoll sein, es kann sehr befreiend sein. Sagen wir mal das Gute an dem Jammern.
Das Gute am Jammern ist, dass man sich Luft schafft, dass man sich erleichtert. Also das fängt ja schon als Kind an, oder? Das Baby schreit und am Anfang des Lebens sind wir sehr hilflos und da müssen wir in irgendeiner Form klagen können. Mami, es tut hier weh, Papi, ich bin umgefallen, ich habe eine schlechte Note in der Schule. Und schon nur die Erleichterung schon, dass man etwas ausdrücken kann, das ist ein sehr gesundes Phänomen. Kommt hinzu, dass man natürlich damit auch Unterstützung und Zuwendung mobilisiert. Also das sind die zwei eigentlich sehr guten Aspekte des Jammerns. Wer nicht jammern kann, das ist ja auch etwas, was im Buch immer wieder aufscheint. Wer nicht jammern kann, ist noch viel schlimmer dran, als wer immer jammert. Ne? Also weil wenn man nicht Unterstützung mobilisieren kann, dann versteinert man und ist wirklich depressiv.
Markus Fäh, Ihr Buch hat hier ein großes Versprechen im Titel. Es heißt Schluss mit Jammern und das Leben kommt von selbst. Damit sind wir auch schon beim Schlechten des Jammerns. Offenbar hat es etwas Lebensverhinderndes letztlich.
Ja, wenn das Jammern von diesen zwei, sagen wir mal, gesunden oder Unterstützung und Zuwendung mobilisierenden Zwecken sich verselbstständigt und zu einem Selbstzweck wird, dann kann es sehr wohl entwicklungsbehindernd sein. Man kann sich dann eben in dieses Jammertal zurückziehen, man muss nicht mehr die Herausforderung des Lebens annehmen. Also zum Beispiel, es gibt ja Dinge, die man nicht ändern kann, da kann man endlos drüber klagen und das bringt nichts. Da muss man eine andere Einstellung dazu finden. Oder es gibt auch Dinge, die man ändern muss. Und wenn man da nur klagt und in der hilflosen oder passiven Position bleibt, dann bleibt man stecken. Und so ist es eigentlich gedacht. Also das, wenn man an diesem Punkt, wo man das eigene Leben in die Hand nehmen müsste, im Jammertal stecken bleibt, dann geht nichts mehr. Und da muss man in gewisser Weise der Jammersucht auch widerstehen können. Also in diesem Sinne verkörpert das Buch auch eine gewisse psychoanalytische Ethik. Und die Psychoanalyse hat ja durchaus auch eine Ethik im Sinne, setz dich mit dir selbst auseinander und erwarte nicht immer von den anderen, dass sie dir die Kohlen aus dem Feuer holen.
Jammern ist also, wenn ich jetzt das mit der psychoanalytischen Ethik richtig verstehe, auch so ein Verharren in Passivhaltung.
Ja, das ist genau der entscheidende Punkt. Und das ist das, was ich auch bei meinen Patienten und nicht nur bei meinen Patienten, auch sonst in der Gesellschaft oft beobachte, ist, dass der erste Impuls zu klagen oder sich über ein Leid aufzuregen und daran zu leiden und auch Hilfe zu mobilisieren, dass man in diesem Punkt stecken bleibt, in einer passiven Erwartungshaltung, der andere möge, eben zum Beispiel auch bei mir der Therapeut, der möge einem einfach das Leben verbessern. Oder die, bei Kindern sieht man das ja auch oft, dass sie, wenn sie sich ablösen sollen von zu Hause, dass sie irgendwie denken, die Eltern rollen ihnen den Teppich aus und das geht dann schon im Leben irgendwie so weiter, wie es schon als Kind immer gegangen ist. Also diese Passivhaltung, die ist, würde ich sagen, in unserer Gesellschaft schon sehr, sehr verbreitet, diese Ansprüche. Und das schreibe ich in meinem Buch, dass die Auseinandersetzung mit dem Jammer letztlich darüber führt, dass man sich der eigenen Ansprüche und der unrealistischen Ansprüche bewusst werden muss.
Und vielleicht auch Abschied nehmen sollte von einer ganz bestimmten Form des Konsumismus. Rücken wir dem Jammern etwas näher auf den Leib. Markus Fee, Sie sprechen vom Lust-Ich einerseits und vom Jammer-Ego andererseits. Erläutern Sie das.
Ja, das sind zwei Begriffe, die ich so geprägt habe. Natürlich auch in Anlehnung an Freud, der ja auch vom Lust- und Lustprinzip spricht. Also das Lust-Ich ist eigentlich dasjenige in uns oder der Teil in uns, der aktiv ist. Das sieht man schon von Babys und von den Kindern an. Wir haben alle einen aktiven Teil in uns, der die Welt entdecken will, der sich mit der Welt auseinandersetzen will, der die Welt wahrnimmt und interpretiert und sich auch behaupten will. Und dann gibt's aber auch so einen, eben dieses Jammer-Ego, der passive Teil, den wir eben auch brauchen. Wir müssen ja auch etwas annehmen können von anderen. Wenn wir diesen Teil nicht hätten, wäre es auch nicht gut. Aber wenn Sie dieses Jammer-Ego oder dieser passive Teil, der irgendwo immer auf Rettung und Unterstützung wartet, wenn sich der durchsetzt letztlich beim Erwachsenen, dann wird ein Mensch eben ein Jammerer und dann ist eigentlich nicht mehr in der Lage, sich selbst irgendwie aus dem Schlamassel zu ziehen.
Also geht es darum, im Sinne eines gelingenden Lebens das Lust-Ich zu stärken?
Ja, es geht schon darum, das Lust-Ich zu stärken. Und das Lust-Ich ist interessanterweise ja nicht dasjenige Ich, das immer nach Lust strebt oder permanent im Konsum sofortige Befriedigung verlangt, sondern da steckt eben auch ein Stück, sagen wir mal, psychoanalytische Moral dahinter. Das Lust-Ich ist auch dasjenige, das das Begehren besetzt, also dass man aushält zu wünschen, auch wenn einem die Wünsche nicht immer erfüllt werden. Ne? Und dieser Punkt ist sehr wichtig, dass nach Lust streben heißt möglicherweise eben auch das Begehren aufrechterhalten, wenn es mal nicht gleich befriedigend ist, im Sinne eines lebendigen Lebens, das durch die eigenen Wünsche und durch die ganz spezifischen eigenen Wünsche besetzt ist.
Also das Lust-Ich ist mit anderen Worten auch ein frustrationstolerantes Ich.
Absolut. Das Lust-Ich ist im gewissen Sinne auch ein Ich, das den Mangel aushält, dass es aushält, am Mangel zu wachsen und am Mangel auch zu den eigenen wirklichen Wünschen und zu den eigenen persönlichen Eigenschaften vorzustoßen. Man lernt sich ja eigentlich letztlich nur im Mangel kennen. Dann merkt man, was man braucht und was man eigentlich gerne hat. Und deshalb braucht man auch eine gewisse Frustrationstoleranz, sonst entwickelt man sich nicht.
Welche Erziehung stützt dieses Lust-Ich?
Ich würde sagen, eine gut ausbalancierte, realistische Erziehung. Also es gibt mit diesen Erziehungsmodellen, das ist immer so eine Sache, aber ich denke, es ist eine Erziehung, in der nicht nur die mütterliche Seite, sagen wir mal, Anführungszeichen, mütterliche Seite anwesend ist, eine befriedigende, haltgebende Seite, sondern eben sehr stark auch eine väterliche Seite. Das muss nicht unbedingt der Vater als Person sein, das kann auch jemand sein, der einfach die Funktion des Vaters übernimmt, in dem Sinne, dass er sich zwischen die egoistischen und auf sofortige Befriedigung drängenden Wünsche und den anderen stellt und sagt, Moment mal, es ist auch manchmal nötig, etwas auszuhalten und auf etwas verzichten im Sinne einer, erstmal im Sinne einer Ethik, aber auch im Sinne eines Selbstwachsens, am eigenen Versagen oder an den eigenen Wünschen.
Markus Fee, Sie orten einen Zusammenhang zwischen Depression und einer Dauerjammerhaltung. Erläutern Sie das?
Ja, also meine Depression ist ja die Zeitkrankheit Nummer eins auf der ganzen Welt, die häufigste Diagnose. Und bei der Depression kommt noch etwas hinzu, oder? Wir alle sind im gewissen Sinne vergiftet durch ein strafendes, strenges, Über-Ich und auch eine Gewissensstruktur und natürlich auch Ideale, die wir verfolgen müssen, die uns immer in irgendeiner gewissen Weise immer sagen, so wie es ist, ist es nicht recht. Oder es sollte noch besser sein. Oder quasi so wie du lebst, ist nicht gut, du könntest noch viel besser leben. Also dieses ewige, es ist nicht recht und es ist nicht gut, das ist eine innere Struktur, die in unserer Kultur sehr tief oder, verinnerlicht ist, bei uns allen individuell. Und das ist die Quelle der Depression, dieser innere Kritikaster, der eigentlich bei allem, wenn es nicht ganz perfekt, die Befriedigung nicht ganz stimmt, wenn ein Partner nicht ganz stimmt, wenn es im Leben nicht ganz stimmt, sofort einhakt und sagt, es ist nicht gut, es ist nicht gut, es ist nicht gut. Und diese Struktur ist natürlich auch eine der Triebfedern der Jammerhaltung, oder? Man kann über diese Differenz zwischen Wunsch oder, also besser gesagt, zwischen Anspruch und Realität, die kann man eben in einer gewissen Weise kreativ nutzen, oder man kann sie eben, wenn es von diesem strengen, perfektionistischen Ideal angetrieben ist, ständig darüber klagen, dass es nicht so ist, wie es ist. Und das ist der Zusammenhang zur Depression. Also die Depression ist eigentlich eine Krankheit am Nicht-Aushalten der Differenz zwischen Wunsch und Ideal.
Diese Kluft zwischen Anspruch und Realität haben Sie in Zusammenhang gebracht mit unserer Kultur. Gibt es denn verschiedene Kulturen des Jammerns? Gibt es Unterschiede des Jammers in Griechenland zu Schweden oder sagen wir mal von Amerika zu Asien?
Ja, wenn Sie jetzt gerade mit Amerika angefangen haben, also die amerikanische Kultur würde ich als eine Kultur eher der Abwesenheit des Jammers bezeichnen. Dort kann man noch ein weiteres Phänomen sehr gut illustrieren, dass das platte, positive, lass uns vorwärts schauen und das Negative möglichst ignorieren. Und dieses Denken eigentlich die Kehrseite des Jammers ist. Also wer nicht jammern kann und ständig nur auf das Positive fixiert ist und sobald etwas Negatives ist, sagen wir, aggressiv reagieren muss oder es wieder übergehen muss, der hat auch ein Problem, weil er eigentlich sich nicht mit dem Negativen nicht auseinandersetzen kann. Ich würde sagen, das ist ein Phänomen der amerikanischen Kultur, dass es immer positiv ist, dass man sich immer so sein Ego so aufblähen muss und eigentlich nicht klagen kann. Die Europäer, also das ist natürlich jetzt klischeehaft, die neigen eher zu anderen Krankheiten, oder? Die neigen dazu, den Jammer zu überbetonen und eben diese Kritik an der Differenz zwischen Anspruch und Ideal. Und da gibt es gleich noch Abstufungen. Also ich würde mal sagen, je südlicher, desto weniger streng das Über-Ich. Also wenn in den mediterranen Ländern oder in den südlichen Ländern wird ja auch gejammert, aber es hat so in gewissermaßen eher eine lebendige, lustvolle Komponente, wenn da einfach geklagt und gejammert wird. Es dieses kathartische Element des Jammers, denke ich, mehr drin, währenddem im Norden oder in den nördlichen Sphären, da kann der Jammer dann schon sehr schwer, sehr protestantisch, sehr düster daherkommen, oder? Und dann gibt's natürlich die Leute, die nur noch innerlich jammern und nach außen die Fassade aufrechterhalten, oder? Also es gibt da verschiedene Nuancen, die man da beobachten kann.
Gehen wir doch weiter in dieser Art der Typologie. Sie unterscheiden verschiedene Jammerlappen. Die Lieblingswörter der Jammerlappen, sie sind in diesem Gespräch auch schon vorgekommen, sind immer, nie und typisch, also so finale und so absolute Wörter. Zur Typologie, Sie erstellen in Ihrem Buch eine, zum Beispiel gibt es ja den Typen, ich halte es nicht aus. Das ist so ein Grundsatz einer ganz spezifischen Form von Jammerer. Ja. Was ist das für eine?
Ja, das ist dieses ganze Fassungskraftproblem. Also das hat natürlich auch wieder mit der Erziehung und mit der Verziehung oder in unserer Kultur zu tun, dass die Toleranz, etwas auszuhalten oder eben, ich würde seelisch sagen, es zu bergen und zu fassen, das ist diese Toleranz immer schwindet. Es ist immer ein größerer Anspruch da, dass einem jemand zur Seite stehen soll, Medikamente oder irgendwie Unterstützung und einem etwas von der Last des Lebens abnehmen soll. Und dieser Entlastungsanspruch, der führt auch in diese Haltung, ich halte es nicht aus, also beim geringsten Unlustanflug ist es mir schon zu viel, oder diese Klage, das immer, hört man ja allenthalben, es ist mir zu viel, das kann ich nicht machen. Und diese Haltung führt dazu, dass man gar nicht mehr an die eigenen Grenzen geht, also man spürt die eigenen Grenzen gar nicht, man zieht die so eng, dass man sich auch nicht mehr weiterentwickelt. Das ist, denke ich, ein wichtiges Zeitphänomen, dieser Jammer, es ist mir alles zu viel, ich möchte mich dem nicht stellen, ich möchte mich vor der Auseinandersetzung drücken.
Also eine Art Schmalspurleben, ein Verschonungsleben entwickelt sich dran und dann bleibt die Klage über die Langeweile und die Einöde des Lebens wahrscheinlich auch nicht fern.
Das bleibt nicht aus. Also in einem anderen Buch über die Liebe spreche ich ja, dass die Beziehungen heute oft so Love-Light oder Beziehungen sind. Also das merke ich auch in Paargesprächen. Also gerade Beziehungen haben ja eigentlich keinen längeren Lauf, wenn es immer nur Wohlfühlbeziehungen sein müssen, oder? Und ein Phänomen, das heute sehr verbreitet ist, das wirklich Spannende einer Beziehung, dass man sich eben kennenlernen muss, dass man halt dem Ideal des anderen über eine gewisse Zeit auch nicht entspricht, auch nicht entsprechen muss. Das führt in vielen Beziehungen schon dazu, dass der Bruchpunkt schon nach kurzer Zeit eintritt, weil eben dieser Wohlfühlanspruch, bunt eben mit dieser Idee, eine Frustration oder eine Differenz oder einen Konflikt halte ich gar nicht aus, sofort propagiert wird. Das zeigt sich unter anderem in sehr flachen oder langweiligen Liebesbeziehungen, die diesen Namen nicht eigentlich verdienen.
Markus Fee, von Ihren mehreren Typen, die Sie in Ihrem Buch sehr genau analysieren, nehme ich jetzt nochmal einen zweiten Typen raus, dessen Grundsatz oder dessen häufige Klage ist, alle haben etwas gegen mich.
Ja, das ist diese allgegenwärtige Paranoia, das chronische Misstrauen, das man zum Beispiel vor allem auch sehr oft in Unternehmen oder in Organisationen findet. Das erlebe ich oft auch, wenn ich Supervision oder Beratung mache in Organisationen. Also die Frustration oder was nicht so ideal ist, wird nicht ausgehalten, oder, sondern es wird aggressiv verarbeitet. Es wird eine Böswilligkeit unterstellt, wo vielleicht einfach nur eine Situation besteht. Also das kennen wir alle, oder? Wenn wir in irgendeiner Situation stecken, in einer Firma, wir kommen vielleicht nicht voran oder wir erreichen bestimmte Ziele nicht. Das aggressiviert uns in gewisser Weise. Frustration aggressiviert immer. Aber wenn wir diese Aggression quasi nicht als eigenen Teil in uns verstehen und in uns halten und in einer gewissen konstruktiven Weise verwenden wollen, dann projizieren wir diese Aggression nach außen. Also wir sagen nicht, ich bin wütend und ich halte das schlecht aus, sondern wir sagen, die anderen haben was gegen mich, die wollen meine Karriere verhindern, weil das ist unser primärer Impuls. Oder? Das Frustrierende ist das Böse, das Außen ist, und das Gute sind wir selbst. Das ist ein elementarer kindlicher Mechanismus. Aber wenn dieser kindliche Mechanismus sich eben im Leben verewigt, dann haben wir eben diese allgegenwärtige Jammerparanoia, dass alle einem im Wege stehen und selbst ist man immer gut. Ne?
Und selbst ist man aber nicht nur immer gut, sondern man ist auch immer Opfer. Das heißt, man ist geschwächt.
Genau, durch diese Position schwächt man sich natürlich selbst, weil man sich wieder in einer unnötig passiven Weise einrichtet. Also wenn die anderen alle etwas gegen einen haben, dann muss man ja nicht, dann muss man auch nicht um die anderen werben, man muss sich nicht anständig benehmen. Es sind ja einfach immer die anderen schuld. Ne?
Ein dritter Lieblingssatz eines anderen Typen Jammerlappen ist, ich habe keine Chance.
Ja, das ist diese Garantiementalität. Es gibt so die Idee, oder? Wenn ich dann schon auf den Fußballplatz gehe oder wenn ich aufs Spielfeld des Lebens gehe, dann muss ich aber schon mindestens eine Vorausgarantie haben dafür, dass es erfolgreich ist. Also sonst trete ich doch schon mal gar nicht erst an, oder? Das ist auch so ein Anspruch. Und wenn das nicht gleich funktioniert, im ersten, zweiten Anlauf oder vielleicht im dritten, dann sagt man, ja, ich habe eh keine Chance, das Leben ist halt so und ist eine Plackerei, man erreicht eh nichts. Also dann kann man sich so eine bequeme Resignation zurückziehen und seine eigene mangelnde Spannweite oder seine Spannungstoleranz einfach damit kaschieren. Also das ist auch eine mögliche Litanei, um eigentlich einer Herausforderung auszuweichen. Das ist ja so, diese fünf Litaneien, die ich da in meinem Buch beschreibe, die können noch um weitere 20 oder 100 ergänzt werden. Das Prinzip ist immer das gleiche. Die Litanei ist ein Versuch des Auswegs, um eine Barriere oder eine Hürde zu übersteigen. Und hier in diesem Fall ist es die Hürde, ich muss halt zwei, drei, viermal versuchen. Und das Leben gibt keine Garantien, aber wenn man es nicht versucht, dann erreicht man eh nichts.
Es ist ja aber eine traurige Position der Mutlosigkeit und auch ein Stück weit der Hoffnungslosigkeit. Warum verharrt jemand freiwillig darin?
Ja, das mit dem Freiwillig ist natürlich aus psychoanalytischer Sicht, da gibt es eine gewisse Einschränkung. Und natürlich ist es letztlich Freiwilligkeit, als man ja eben immer wählt, welche Position oder welche Einstellung man dazu einnimmt. Aber der Gewinn, also der Freud spricht vom Krankheitsgewinn, ist natürlich der, dass man das alte Muster, in dem man sich eingerichtet hat, mal einfach bestehen lassen kann, auch wenn es schlecht ist. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich der, und das geht jetzt auch noch in gewissem Sinne etwas tiefer in die Tiefenpsychologie, wir haben auch eine in uns, eben auch wieder aufgrund dieses strengen oder lustfeindlichen Teils, mit dem wir auch aufwachsen, eine Seite, die auch es genießt, wenn wir nicht zufrieden sind. Also Goethe sagt ja, nichts ist so schwer zu ertragen wie eine Reihe von glücklichen Tagen. Und dieses innere Verbot, glücklich oder zufrieden zu sein, das wird natürlich auch befriedigt durch den Jammer. Also Sie kennen all die Situationen, Menschen, die Erfolg haben oder Menschen, die plötzlich in eine bessere Situation kommen. Die können in eine akute Krise geraten, weil sie zum Beispiel Schuldgefühle oder Ängste bekommen, von denen sie vorher keine Ahnung gehabt haben. Also Erfolg kann ja heißen, man stürzt wieder ab. Kann aber auch heißen, man hat Schuldgefühle, weil man es plötzlich besser hat als die eigenen Eltern. Und der Jammer und das sich zurückziehen in dieses Leiden bewahrt auch einen vor der Auseinandersetzung mit diesen Themen.
Jammern macht Sinn, das haben Sie jetzt mehrfach schon gesagt. Umso schwieriger wird es sein, in der psychotherapeutischen Praxis die Menschen von diesem eben auch lebenshindernden Vitalitätsbremser des Jammerns zu befreien. Welche Erfahrungen machen Sie da?
Ich denke, dass der entscheidende Punkt ist, dass der Therapeut deutlich zeigt, dass er selbst auch es wissen will und beim Patient versucht, diesen Funken zu zünden, dass das Leiden nicht nur etwas ist, was man passiv ertragen muss oder darüber klagen muss oder vom Therapeuten oder anderen erwarten kann, dass sie einem das Leiden abnehmen, sondern dass wir etwas Eigenes, nach Erkenntnis drängendes, nach Veränderung drängendes, etwas Neugieriges in uns haben, das ich eigentlich dem Leben stellen will. Also dieses Ich will es wissen. Wenn man diese Seite in einem Patienten zünden kann, in diesen Funken zünden kann, dann kommt man auch in der Therapie über diesen toten Punkt des Dauerjammerns, in dem gewisse Therapien, ich kenne das aus Supervision, aber auch aus eigener Erfahrung, gewisse Therapien können darin einfach verenden oder sich dahin pervertieren und dann muss man da auch mal die Notbremse ziehen. Aber manchmal kommt man eben an einen Punkt, wo der Patient angesteckt wird oder der Klient angesteckt wird, auch von diesem Ich will es wissen und eigentlich kommt da was raus dabei, wenn ich es wirklich wissen will.
Haben Sie dazu eine therapeutische Geschichte zu erzählen, zu diesem Drehpunkt aus dem toten Punkt raus, wo diese Neugier aufs Leben, diese Vitalität wieder zum Sprühen kommen oder wie Sie in Ihrem Buchtitel sagen, wo das Leben eben wieder selbst kommt?
Also zum Beispiel ein bestimmter Patiententypus sind, denkt man vielleicht nicht so, aber es sind bestimmte junge Männer, oder die große Probleme haben, sagen wir, mit Frauen in eine Beziehung zu kommen und die eine sehr starke, passive Haltung haben, die auch eine gewisse Anspruchshaltung an die Frauen haben, die sich zurückziehen, Beziehung gleich beenden, wenn sie ihnen nicht befriedigend vorkommen. Und wenn sie da, sagen wir mal, merken, dass sie, wenn sie da mehr aushalten oder wenn sie sich echt für jemanden interessieren, das ist oft dann einfach so ein, das kann ein kleiner Punkt sein, oder wenn jemand in einer Begegnung oder nach einer guten Therapiestunde dann abends ausgeht und dann hat er vielleicht mal bei seiner Haltung etwas geändert, mal zugehört und dann merke ich oft, dann kann es ein ganz kleiner, unspektakulärer Kick sein und dann fängt jemand an nachzudenken. Das ist also etwas, was man eigentlich nicht sehr spektakulär beschreiben kann, aber es ist einfach etwas, was im Therapiealltag immer wieder mal passiert, dass plötzlich geschieht dieser Umschlag. Jetzt habe ich etwas gemerkt und jetzt fange ich an, selber daran weiterzudenken. Also ich kann es da nicht konkret jetzt eine spektakuläre Geschichte erzählen, weil das Leben an für sich ist eigentlich sehr unspektakulär. Man muss sich auf die kleinen Dinge konzentrieren.
Markus Fehl, Sie sprechen von Aushalten. Ein ganz wichtiges Wort in Ihrem Buch ist auch Fassungskraft. Und diese möchten Sie vergrößern, wenn jemand so unter chronischem Jammern leidet. Was bedeutet das?
Da denke ich auch, das ist ein großes Problem. Wir haben beträchtliche Fähigkeiten, nicht nur bewusste, sondern unbewusste Fähigkeiten, etwas zu verarbeiten, etwas auszuhalten, auch zu träumen. Der Mensch kann ja träumen und kann fantasieren. Also wir haben zahlreiche kreative Instrumente, die wir bewusst und unbewusst einsetzen können, in die Waagschale werfen können, um den Schwierigkeiten des Lebens zu begegnen. Und gewisse Schonhaltungen sind dafür verantwortlich, dass man sich eigentlich vor dem vollen Gebrauch dieser Fähigkeiten schützt. Das ist mehr eine gewisse Selbstschutzhaltung und eine gewisse Angst vor der Angst. Also das erlebe ich oft auch bei meinen Patienten, dass sie sagen, dass Angst ist sozusagen immer das finale Argument, oder? Als wäre Angst irgendein Argument. Angst ist zwar ein sehr unangenehmes Gefühl, aber wenn man eine gewisse Angst erträgt, einfach diesen etwas unangenehmen psychophysischen Affekt, und dann in diese Angstvorstellungen hineingeht, dann kann man die Erfahrung machen, dass sich wieder ein neuer Horizont auftut. Das ist das beste Beispiel, ist diese ganze Geschichte mit den Trennungen. Ich erlebe sehr viele Leute, die einen furchtbaren Horror haben, sich aus langen, langen Beziehungen, die wirklich nicht mehr gut sind. Es gibt auch das andere, dass sich die Leute zu schnell trennen, aber es gibt auch Situation, dass sich Leute viel zu lange in irgendeiner Beziehung drinstecken und die haben Horrorfantasien, die sie sich nicht mal ganz klar machen, was dann da bei der Trennung passieren oder wie das Leben nach der Trennung aussehen könnte. Und sie verwenden quasi die Angst schon als einen Gedankenstopper, oder? Dann wird nicht mehr weitergedacht, wird nicht mehr weiterfantasiert, es wird als Ausrede benutzt. statt dass man eben an dieser Angst wächst. Und mitten durch diese Angst, also mein Zen-Meister hat mir immer gesagt, oder don't use fear as an excuse. Oder? Also und wir sind in unserer Kultur sehr darauf trainiert, Angst oder überhaupt Leiden als eine Ausrede zu benutzen, um uns nicht stellen zu müssen. Und man muss eben gerade einen anderen Weg gehen, man muss Angst als einen Hinweis verstehen, gerade mitten durch die Angst hindurch. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Ansatz, eben um diese Fassungskraft zu erweitern.
Sie schlagen in Ihrem Buch sogar die Vergrößerung vor eines Gefühls, um es vielleicht auch ad absurdum zu treiben. Also jetzt bei dem Beispiel Angst vor Trennung zu bleiben, könnte das so aussehen, dass man sich fantasiert, vollkommen allein, ein Mensch allein in der Wüste, ohne irgendeinen Zuspruch, ohne irgendeine Ressource, um auch vielleicht dann irgendwann ins Lachen zu kommen über diese Vorstellung, die ja so gar nicht so realistisch ist.
Ein wunderbares Beispiel. Das denke ich sehr wohl, dass es wichtig ist, eben den ganzen Fantasieraum im Sinne des größten anzunehmenden Unfalls auch mal vollständig auszufantasieren, weil es ist ja letztlich vor allem Fantasie oder die meisten Ängste oder was wir immer projizieren in die Zukunft, das entsteht zuerst mal im eigenen Kopf. Ne? Und es ist eine sehr gute therapeutische Technik, die Sie jetzt da skizziert haben, um eben den inneren Raum zu weiten und vor allem auch diese Angst vor dem Negativen abzulegen. Und das ist ja paradoxerweise, der Titel des Buchs klingt ja so, als wäre es quasi so ein Positivbuch, oder? Es gibt ja einige dieser Bücher, die einfach sagen, denk positiv und so, und das ist natürlich gar nicht mein Ding. Im Gegenteil, ich würde sagen, man wächst nur am Negativen, oder? Aber man muss eben das Negative als etwas, wie Sie jetzt skizziert haben, muss es nehmen als einen Raum, den man öffnen kann, eine Reise, die man dann da in der Fantasie machen kann. Und erst dann, wenn man den Horror vor der Negativität im eigenen Denken, in den eigenen Bildern abgelegt hat, dann kann man sich auch wieder überlegen, ja, so schlimm wird es nicht kommen oder wie könnte ich mich denn da anfassen, neu orientieren oder positionieren. Ja.
So machen Sie deutlich, dass Ihr Buch ein Buch der Hoffnung ist. Was geht flöten, wenn man das jammern lässt?
Ja, eben wenn man das Jammern ganz lässt, dann geht die Zwischenmenschlichkeit, dann geht die eigene Lebendigkeit flöten. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, im Gegenteil zum Buchtitel, ne? Hören Sie generell auf mit Jammern, sondern das Schluss mit Jammern bezieht sich immer auf den individuellen Punkt. Man muss diesen Schritt machen können. Jetzt ist es genug mit Jammern und diesen Punkt muss man bei sich selber finden. Aber also Schluss mit Jammern geht ja nur, wenn man auch vorher jammert. Also es geht, Schluss mit Jammern geht nicht ohne Jammern. Ne? Also von daher gesehen muss man jammern können. Also wer nicht jammern kann, der sollte es dringend lernen.
Wer aber nur jammern kann, der soll lernen, auch wieder aus dem Jammern rauszukommen. Was gewinnt er?
Er gewinnt eben diese Toleranz für das Negative. Also wenn man das vom Jammern, was eben diese passive, ansprüchliche Einstellung dem Negativen gegenüber ist, in eine, sagen wir, offensivere, kreativere, aber auch meditative Einstellung, könnte man vielleicht sagen, dem Negativen gegenüberkommt, dann gewinnt man natürlich zweite Hälfte des Lebens dazu. Und wenn man die ganze negative Seite, und alles hat ja eine negative Kehrseite, des Lebens dazu gewinnt, gewinnt man schlicht einfach noch eine Hälfte des Lebens dazu. Und damit auch größere Freiheit, und es öffnet sich einfach der Horizont. Und vor allem ist es einfach Entwicklung. Also Entwicklung ist nur möglich in der Differenz zwischen den Polen und nicht, wenn man sich nur an einem Pol aufhält.
Markus Fehl, Sie haben gesagt, dieses Buch ist auch eine Art Wegmarke in der eigenen Jammerkarriere. Was hat Ihnen das Buch gebracht?
Das ist das erste Buch, das ich sogar so in einem Zug geschrieben habe. Ich habe gedacht, also das gibt nicht viel her. Das Thema hat sich da aus Gespräch mit meinen Kindern auch entwickelt. Meine Kinder kennen mich als etwas strengen Vater, wenn es um das Aushalten oder auch womit ich den herausfordernden Stellen geht. Und dann haben sie gesagt, hey, hör doch mal auf mit diesen Sprüchen, oder schreib doch mal ein Buch, dann können die anderen auch davon profitieren. Das war so eine Ebene. Und das hat mir sehr Spaß gemacht, weil ich dann plötzlich gemerkt habe, eigentlich steckt sehr viel von meiner täglichen therapeutischen Arbeit dahinter. Also es fiel mir ausgesprochen leicht, dieses Buch in kurzer Zeit zu schreiben.
Schluss mit Jammern. Cornelia Krassis war im Gespräch mit dem Zürcher Psychoanalytiker und Buchautor Markus Fäh. Das Buch zu diesem Kontextbeitrag heißt Schluss mit Jammern und das Leben kommt von selbst und ist im Berner Zietglocker Verlag erschienen. Diese Kontextsendung können Sie nochmals hören in der Wiederholung heute Abend um 18.30 Uhr oder auch im Internet unter www.drs2.ch.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.